Guten Morgen und vielen Dank dir, Maurice, für das schöne Vorspiel und dafür, dass du getauscht hast mit Janis, dass es gut geklappt hat, alles. Maurice Händel kennen bestimmt einige schon, kommt eigentlich aus der Kirchengemeinde, jetzt Dieringhausen, Vollmerhausen, Niedersessmer, ist ja aber aus der Gegend. Und darum freuen wir uns sehr, dass du da bist. Wir fangen heute ausnahmsweise mit einer Regieanweisung an. Wir haben dieses Ablaufblatt für unseren Gottesdienst jetzt neu und da ist eine klitzekleine Änderung drin zu unserem vertrauten Ablauf. Wenn man da einmal guckt, am Anfang gibt es diesen Satz, das ist der 1, 2, 3, 4. dickgedruckte Teil, wo ich dann sage, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn und dann aufhöre mit der Friede des Herrn sei mit euch. Da haben wir ja lange gesagt und mit deinem Geist. Und weil es mal so auch in der Gemeindeversammlung die Nachfrage gab, wieso nur Geist, warum nicht ganz und wie ist das überhaupt zu verstehen, haben wir uns im Theologieausschuss länger Gedanken gemacht und sagen jetzt als Antwort ein schlichtes und mit dir. Der Teil ist ja eine alte liturgische Begrüßungsformel, so wie es viele Begrüßungsformeln gibt. Und diese ist, glaube ich, gut zu merken und auch gut zu verstehen. Wer aber, weil man Sachen, die man immer so antwortet, so gewohnt ist, das anders sagt, dann klingt es vielfältig, so wie wir verschieden sind. Das ist also auch richtig, wenn man weiter sagt und mit deinem Geist und dann wird so mit der Zeit das vielleicht zum und mit dir einfach werden. Und darum wollte ich das gerne vorne wegschicken. Das kann man ja schlecht rückwärts erklären. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der das Werk seiner Hände niemals fallen lässt. Der Friede des Herrn sei mit euch.
Und mit dir.
Wunderschön. Heute feiern wir im Kirchenjahr den Sonntag Laetare. Übersetzt heißt es, freut euch. Mitten in der Passionszeit, so zur Halbzeit, haben wir schon mal ein kleines Stück Ostern. Im Gegensatz zu Ihnen gucke ich hier auf die Forsythien, die blühen. Ich sehe also auch schon ein kleines Stück Ostern hinten auf unseren Tischen. Und da gibt es einfach einen Vorgeschmack auf die Auferstehung schon. So ein kurzes Durchatmen in dieser Zeit, die sonst die großen und schweren Dinge thematisiert. Freut euch, weil Trost nahe ist und weil Gottes Zusage gilt, wie es im Wochenspruch heißt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. So steht es im Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 24. Und freuen werdet ihr euch bestimmt auch über das, was ihr im Kindergottesdienst gleich macht. Schön, dass ihr da seid. Hinterher ist ja heute Kirchenkaffee, da können wir ja vielleicht noch mal hören, was ihr so Schönes gemacht habt. Oder ihr hört mal nach, worum es hier ging. Ich sage schon mal, heute kommen hier auch Kinder vor, in dem, was es da zu hören gibt. Da können wir ja nachher mal gucken. Und wir singen für euch immer und überall. Unsere Kollekte heute im Gottesdienst gleich im Klingelbeutel für die Tafel Oberberg Süd. Ich glaube, die Tafeln, das muss man nicht erklären, das erklärt sich selber, wie wichtig es ist, dass Menschen sich da mit Lebensmitteln versorgen können. Und wir sammeln dann am Ausgang für evangelische Bildungsarbeit an Schulen und Universitäten. Und an den Schulen geht es vor allen Dingen auch um Schulseelsorge. Das, was wir an Krisen so im Moment haben und in den letzten Jahren hatten, geht nicht spurlos an jungen Leuten vorbei. Und viel ist sozial, emotional zu tragen für die Kinder und die jungen Erwachsenen. Und darum ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass gerade an evangelischen Schulen eben auch diese Dimension mit im Blick ist. Und da werden so außerschulische Aktivitäten, Wochenenden, Schulseelsorge darüber finanziert. Und für die Studierendengemeinden, da geht es eigentlich um ähnliche Sachen, um Seelsorge, um die Möglichkeit, gemeinsam Gottesdienst zu feiern und auch sich zu begegnen. Vielleicht haben Sie auch verfolgt, wie schwierig das ist, die Wohnheime der Studierendengemeinden weiter zu finanzieren. Die sind auch so Begegnungsorte. Also wir legen sehr die Kollekte für die evangelische Bildungsarbeit ans Herz. Und weiterhin sammeln wir auch am Ausgang mit dem blau-gelben Klingelbeutelschildchen für die Menschen in der Ukraine über die Katastrophenhilfe der Diakonie. Gott segne Gabe und Gebende. Und wir singen, ein Morgen ist ganz frisch und neu, die Nummer 440. Eingangszahlen möchte ich wieder gemeinsam beten, den findet man unter der Nummer 735.2, das ist der Psalm 84. Und wir machen das so, ich beginne und Sie lesen die eingerückten Zeilen. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln.
Wenn sie durch das
Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion.
Herr Gott, sieh sie laut, höre mein Gebet, von dem Rest Gott heraus.
Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten.
Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend.
Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten.
Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.
Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Amen.
Wie es war im Anfang, jetzt und immer.
Gnädiger Gott, hier sind wir mit allem, was wir fühlen und denken und spüren. Und du siehst uns, siehst, was wir mitbringen, unseren Kummer, das, was uns erschöpft. Siehst unsere Freude und unsere gute Laune. In allem schenkst du uns deine Liebe, tröstend, fürsorglich und stark. Danke, Gott, dass du es so gut mit uns meinst. Sei jetzt hier mitten unter uns. Schenk uns Ruhe und Aufmerksamkeit. Öffne unsere Herzen im Beten, im Hören und im Singen. Lass uns weit werden für dich und für die Menschen, die uns anvertraut sind. Amen. Für den heutigen Sonntag.
Der Text steht im Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 20 bis 24. Über das Sterben des Menschensohns. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese kamen nun zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Herr des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.
Halleluja. Schon wieder Regieanweisung. Das ist mit dem Halleluja und der Passionszeit auch ein bisschen kompliziert. In vielen Gemeinden entfällt das Halleluja die ganze Passionszeit. In manchen entfällt es nur an einigen Gottesdiensten. An Laetare wird es in sehr vielen gesungen. Und wir machen das so, weil wir ja doch schon wissen, dass die Erlösung geschehen ist. Es wird gesungen in der ganzen Zeit, außer an den Karwochentagen, also im Karfreitagsgottesdienst. Da schweigt das Halleluja, aber wir machen das sonst so. Das ist aber definitiv auch verwirrend, sich das genau immer zu merken. Darum habe ich die Gelegenheit jetzt genutzt. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam mit den Worten unserer Mütter und Väter unseren Glauben bekennen und wem das möglich ist, dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen: Gott wohnt in einem Licht. Das singen wir nach der einer anderen Melodie von 361 von Befiehl du deine Wege. Das merkt man aber schnell. Habe ich das richtig mitgeschickt?
Gut. Also 62 und wir können auch mal 61 singen.
Oh, danke. Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir im Rahmen unserer Tannenbaumaktion wieder für unsere Patenkinder bei der Kindernothilfe gesammelt und wir konnten eine wirklich beachtliche Summe weitergeben. Und dann kam in der letzten Woche das Kindernothilfe-Magazin bei uns an. Das kriegt man als Förderer der Gemeinde immer geschickt. Vielleicht kriegen das manche auch privat, weil sie vielleicht da schon mal spenden. Und dann war es ja so schönes Wetter und ich saß an einem der ersten warmen Tage im Garten und dann nehme ich mir so einen Kaffee und eine Zeitschrift und dann blättert man das so durch, wie man halt durch so ein Magazin blättert. Und dann ist mein Blick so an einer Geschichte aber doch hängen geblieben und ich musste das einfach lesen, diesen Artikel. Das beginnt eigentlich ganz unscheinbar. Da ist ein Junge, der Fußball liebt. Ich komme gerade von Konfi-Freizeit, da waren auch viele Jungs, die Fußball lieben und auch Mädchen. Und ich saß dann so auf der schönen sonnigen Terrasse und wenn man so die ersten Zeilen von dem Artikel liest, dann hätte man denken können, ja, das ist halt eine der vielen Geschichten über fußballliebende Jugendliche auf dieser Welt. Und dann so nach ein paar Sätzen wurde klar, boah, das geht hier um was ganz anderes. Die Geschichte bringt einen in ein Flüchtlingslager im ostafrikanischen Burundi und in das Leben eines Jungen, dessen Alltag außer der warmen Sonne oder da eher der heißen Sonne eigentlich mit meinem Terrassenplatz so gar nichts gemeinsam hat. Der Junge heißt Kasongo und ja, auch bei ihm scheint die Sonne, aber sie brennt auf einen staubigen Platz hinter der Schule in Museni. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, im Museni-Flüchtlingscamp in Burundi. Jugendliche rennen, die treten den Ball, rufen sich etwas zu. Das klingt für einen Moment wie irgendein Bolzplatz auf der Welt. Und der Magazinbeitrag bleibt da nicht stehen und erzählt Kasongos Geschichte. Ich zitiere jetzt. Kasongo ist 17 Jahre alt und großer Fan des FC Barcelona. Sein Lieblingsspieler ist der Torhüter Marc-André Ter Stegen. Ein Deutscher wie du, sagt er zu einer Besucherin aus Europa und wundert sich sehr, dass sie den Spieler nicht kennt. Für einen Augenblick wirkt Kasongo eben wie viele andere Jugendliche seines Alters. Er spricht über Sport, spielt Fußball und gleichzeitig weiß man, der trägt etwas mit sich, das man nicht sieht. Kasongo hatte schulfrei an jedem Tag im Februar 2025, als ihn der Krieg einholte. Er war wandern mit Freunden. Die Schüsse, die wir hörten, klangen so nah, viel näher als sonst. Und die Schießerei hörte gar nicht auf, berichtet Kasongo, der damals in Luvungi im Osten der Demokratischen Republik Kongo die 8. Klasse besuchte. Sein Vater war früh gestorben, die Mutter besaß ein kleines Geschäft, die verkaufte Schuhe. Kasongo eilte sofort heim, doch meine Mutter, meine kleinen Schwestern und meine kleinen Brüder, sie waren alle verschwunden. Es war niemand mehr in unserem Haus. Vor den Hütten lagen die Leichen der Nachbarn, auch die von zwei Freunden, die nicht hatten mitwandern wollen. Noch am selben Tag floh er mit seinem Onkel über die Grenze nach Burundi. Heute lebt er in einem Zelt im Museni-Flüchtlingscamp. Und dort gibt es einen Ort, der für viele Jugendliche wichtig geworden ist, einen sogenannten Kinderrechte-Club. Mehrmals in der Woche treffen sich dort die jungen Menschen. Sie spielen Fußball, singen, sprechen miteinander, auch über Dinge, die viele von ihnen vorher gar nicht kannten. Dass Kinder Rechte haben, dass sie Anspruch auf Schutz haben, auf Bildung, auf ein Leben ohne Gewalt. Für Kasongo sind diese Nachmittage etwas Besonderes. Das sind die Höhepunkte meines Lebens, sagt er. Der Club selbst ist gar kein Gebäude, nur ein staubiger Platz hinter der provisorischen Schule. Aber für ein paar Stunden entsteht dort ein Raum, in dem etwas anderes möglich wird. Ein Gespräch, ein Spiel, ein gemeinsames Lied. Man kann das nachlesen in diesem Kindernothilfeheft. Die Draben der Höhe haben mir ihr Heft auch noch gegeben. Darum können wir vielleicht zwei in die Runde gehen. Gibt es aber auf der Kindernothilfe-Seite auch online. Und ich finde, wenn man diese Geschichte hört und dann sich diesen Ort vorstellt, und ich hatte schon den Predigtext für heute im Kopf, dann kriegt dieses Wort, um das es da geht, nochmal eine ganz andere Schärfe. Es geht um Trost. Und die Frage, woher bekommen wir Trost? Und der Text, um den es dann heute dazu geht, der steht beim Propheten Jesaja. Und ich lese aus dem Kapitel 66 die Verse 10 bis 14. Freut euch mit Jerusalem. Seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen. Auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Was für ein Text, oder? Der Text richtet sich ursprünglich an Menschen, die aus dem Exil zurückgekehrt sind, die also fliehen mussten. Sie haben Krieg erlebt, Verlust, Vertreibung. Jahrzehntelang haben sie in der Fremde gelebt und kehren jetzt zurück. Aber was sie finden, ist keine heile Stadt. Jerusalem ist beschädigt. Sehr viel muss ganz neu aufgebaut werden. Vielleicht hat man Bilder hier von dem Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg vor Augen oder Fernsehbilder aus Gegenden der Welt jetzt. Man hat eine Idee, dass das keine freudige Nachhausekommenszeit ist. Und man hört, finde ich, in diesem Text zwischen den Zeilen auch die Erfahrungen, die in der Vergangenheit da waren. Erniedrigung, vielleicht Zwangsarbeit, Tod. Und das geht nicht einfach weg, was Menschen da erleben. Und es braucht lange, bis Traumatisierungserfahrungen überhaupt verschwinden. Manche gehen vielleicht auch nie weg. Und trotzdem geht es jetzt hier in Jerusalem nicht um Trauer und Klage, sondern um Freude. Und zwar aus folgendem Grund. Weil ihr saugen dürft und euch sättigen an den Brüsten ihres Trostes. Weil ihr schlürfen dürft und euch erquicken an den Brüsten ihres Glanzes. So vollmundig übersetzt diese Stelle die Bibel in gerechter Sprache. In den Prophetenbüchern ist es oft so, dass Städte als Frauen angesprochen werden, vielleicht auch als Gegenbild zu einer Welt, in der eigentlich Macht und militärische Stärke das Leben prägen. Und in dieser speziellen Stelle geht der Prophet noch weiter. Jerusalem erscheint wie eine Mutter, die ihr Kind nährt und versorgt. Die Mutterbrust, das war damals durchaus ein bekanntes und anschauliches Bild für Gottes Segen. Ein Kind lebt davon, dass jemand ihm das gibt, was es ja selber weder herstellen noch sich nehmen kann. Und wer dann, gestern war Sophie, jetzt kleiner Ausflug, war Sophie bei der Konfifahrt und hatte Lola dabei. Und Lola brauchte dann, nachdem sie ein bisschen unzufrieden mit der Gesamtlage war, auch diesen Trost. Und wenn man das vor Augen hat, was dann passiert, wenn das Kind dann diesen jetzt ist alles gut Moment an der Mutterbrust hat, dann hat man eine Idee, was dieser Segen ist. Ich habe ja Tessa im Moment, also unser Enkelkind, und bin da auch sehr nah an dem Bild, dann so getröstet zu sein wie ein Kind, das bei der Mama gestillt wird. Das ist ein starkes Bild. Und so geht der Prophet ja auch weiter und sagt, ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. So ist Gott für euch. Und das ist für diese Herausforderung, die eigentlich in der Zeit vor den Leuten liegen, eine unglaublich starke Aussage, finde ich, dass er nicht kommt und von wir müssen unsere Kräfte mobilisieren und Stärke und Macht und Durchhaltevermögen zeigen, sondern der redet von Fürsorge. Mit so einem ganz stillen, zarten Bild eigentlich. Und da ist das Spannende. Trost kommt gar nicht aus Kraft und aus Stärke. Trost scheint aus Fürsorglichkeit zu kommen. Und in dieser fürsorglichen Art zu trösten, da verschwindet das Leid nicht einfach dadurch, dass es jetzt rosa gepinselt wird. Und das tut auch nicht so, als hat es das Schwere nicht gegeben und dass man jetzt sich dem brav fügen muss. Das versetzt eher die Menschen wieder in die Lage, weiterzuleben. Beim Baby ist es ganz plastisch. Das kann sich nichts angucken und nichts nehmen. Wenn Hunger, dann Hunger und dann wird geweint. Und es kann erst, wenn dieser Trost da ist, wieder gucken, kann man einen Becher aufstellen, kann man was anpatschen, was auch immer man tun kann, um die Welt wieder in Besitz zu nehmen, anzugucken, zu erleben. Es braucht erst diesen Trost, der sagt, ich stille deine Bedürfnisse, ich sehe das, ich sorge für dich. Und diesen Dreh macht Jesaja hier mit dem Trost für Menschen und sagt, um überhaupt wieder Menschen zu aktivieren, brauchen sie diesen fürsorglichen Trost. Und der versetzt sie dann auch wieder in die Lage, selber Schritte gehen zu können. Und ich finde, dann ist die Geschichte, die die Kindernothilfe erzählt, die die ja nicht zufällig ausgewählt haben, so ein Zeichen, wie ein erster so ein Trostschritt aussehen kann. Dass Menschen nicht alleine bleiben mit dem, was sie an Schlimm erleben. Dieser staubige Platz in dem Flüchtlingscamp, da sind auch Bilder, wo man mal gucken kann, drin der ist so ein Trostort, obwohl der ja bestimmt nicht schön ist. Aber für ein paar Stunden können die Jugendlichen da einfach Jugendliche sein und können spielen und können auch lachen und reden. Deren Wirklichkeit und deren Geschichte verschwindet ja nicht, aber sie haben einen kleinen Gegenraum. Da wird nichts schöner gemacht, als es ist. Aber dieser kleine Gegenraum, der entfaltet, wenn man da noch ein bisschen, da sind noch mehr Geschichten drin, liest, enorme Trostkraft, weil sie da einmal durchatmen können. Und das ist vielleicht das Unspektakuläre, was eigentlich das Große ausmacht. Und dann ist dieser Trost ja auch sowas wie ein Bild zur, ja, ein Gegenbild zur Gewalt und auch eine Form von Widerstand, wenn wir Menschen so trösten und auch so getröstet werden. Wir feiern gleich miteinander Abendmahl. Für mich ist das Abendmahl so ein Trostraum, wo das kleine Stückchen Brot und dieser kleine, ja, symbolische Schluck Saft, den wir miteinander teilen, aber diesen Moment macht. Hier wird für uns gesorgt. So. Und dann ist wie bei dem Baby auf dem Arm, ein Moment lang alles gut. Und danach kann man gestärkt wieder an das gehen, was man schon mitgebracht hat und was auch wieder auf einen wartet. Das finde ich eine ganz schöne Vorstellung, dass dieses auch ein bisschen wie die Mutterbrust für uns ist. Vielleicht haben sie Abendmahl so sich noch nicht vorgestellt, aber das bietet sich heute so an. Es gibt am Ende dieser Reportage noch ein anderes Kind, das erzählt, ein Mädchen, Bahati, falls man die so ausspricht, ist 12 Jahre alt. Ihre Eltern wurden im Krieg erschossen und sie ist mit ihren Geschwistern und ihrer Oma nach Burundi geflohen. Und die ist früher ganz normal im Kongo in die Schule gegangen, hatte als Lieblingsfach Mathe und sie möchte Krankenschwester werden später. Und dann wird in diesem Magazin ein toller Satz zitiert. Sie sagt nämlich, ich möchte Krankenschwester werden, denn Verletzte trösten, das kann ich gut. Und das ist vielleicht noch so was Besonderes am Trost Gottes. Wer den Trost spürt, der ja manchmal auch den Umweg über Menschen nimmt und die sich engagieren. Und wer diesen Trost spürt und getröstet wird, kann auch selber trösten. Der Formulierungskünstler Paulus, der schreibt im Korintherbrief, gelobt sei, sei Gott, der Vater aller Barmherzigkeit, der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Trost ist, glaube ich, eine Bewegung. Trost bleibt nicht bei denen, die ihn empfangen, sondern wandert weiter. Man kennt es ja, Menschen, die selber mal eine schwere Zeit erlebt haben. Krankheit, Verlust, Trauer, was es auch immer ist, das sind ja sehr unterschiedliche Sachen, aber die haben oft eine besondere Sensibilität dafür, dass sie bei anderen Trostbedürftigkeit merken. Und spüren auch schneller, wenn irgendwo was nicht stimmt. Unsere Trümmer können ja sehr unterschiedlich sein. Bei den beiden Jugendlichen von dem Kindernothilfebeitrag sind es ganz materielle oder ganz krasse Dinge. Die zerstörten Häuser, die Familien, das ganze Leben auseinandergerissen. Aber die Trümmer können auch ganz anders aussehen. Manchmal ist es eine zerbrochene Beziehung, eine Krankheit, die alles verändert. Es kann auch ein Arbeitsplatz sein und dann liegt trotzdem das Leben in Trümmern. Und man steht auf und geht durch den Tag und trotzdem ist irgendwas verschoben. Und was selbstverständlich war, ist es eben nicht mehr. Man fragt sich schon, wie soll das je wieder gut werden? Und dann finde ich, dieses Bild kann man sich immer noch mal wiederholen. Trost heißt ja nicht, dass das Geschehene verschwindet. Trost heißt aber, dass man weiterleben kann, weil es einen Raum gibt, wo alles auch wenigstens für den Moment gut wird und weil wir davon leben, dass es einmal alles gut sein wird. Und dann finden wir dieses Stückchen von dem einmal, das alles gut machen wird, auch in so unspektakulären Sachen, auf dem Bolzplatz, im Gespräch, in dem Lied, das wir singen, in einem Spiel oder eben in so einem Wunsch, ich will mal Krankenschwester werden. Ich glaube, es gibt viele Gelegenheiten, Trost zu bekommen, aber auch sehr viele, wo unser Trost gebraucht wird. Und das ist nicht nur mütterlich, sondern auch väterlich. Trost ist ja nicht wirklich männlich oder weiblich, der ist einfach menschlich. Und schön ist bei Jesaja, der beschreibt den Trost ja auch nicht als Idee, sondern als Erfahrung. Und sagt dann am Schluss, ihr werdet es sehen. Und dann sagt er so, euer Gebein soll grün wie Gras. Ihr werdet es sehen, das Leben entsteht genau da, wo man es nicht mehr erwartet. Freut euch also mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Der Gott allen Trostes bewahre uns und unsere Herzen und unsere Sinne und unseren Verstand in Jesus Christus. Amen. Und wir singen im Dunkel unserer Ängste. Das ist aus dem EG Plus, aus dem kleinen Liederbuch, die Nummer 9. Ich möchte noch Folgendes mitteilen. Und zwar laden wir ein, am kommenden Dienstag, das ist der 17. um 19 Uhr zur Trauergruppe Raum geben für die Angehörigen von durch Suizid verstorbenen Menschen. Wir treffen uns hier im Gemeindehaus. Und dann laden wir ein, am kommenden Sonntag um 10 Uhr zum Gottesdienst mit Pfarrer Oschmann. Und da ist im Anschluss an den Gottesdienst die Jahreshauptversammlung unseres Fördervereins Evangelische Jugend in Marienberghausen. Also alle, die da Mitglied sind, herzliche Einladung, nächsten Sonntag dabei zu bleiben und zur Versammlung zu gehen. Habe ich noch was vergessen? Kirchen habe ich doch gerade hoffentlich schon gesagt. Also im Anschluss an den Gottesdienst ist Kirchenkaffee, weil wir nachher hier noch eine Geburtstagsfeier haben oder Andacht feiern, so rum, ist der heute ausnahmsweise mal im Flur, aber da können wir dann noch gleich die drei Sonnenstrahlen mitnehmen, die es heute gibt. Das ist ja auch mal was Schönes. Und die Betelsammlung endet in dieser Woche. Darauf wollte ich noch hinweisen. Wer also Säcke schon fertig hat, bitte dran denken, die auch abzugeben. Noch bis zum 17., das ist auch bis Dienstag, kann man die uns hier hinstellen. Dankeschön. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zu den Fürbitten bitte ich Sie noch mal aufzustehen, soweit es gut geht. Du Gott allen Trostes, wir haben Brot und Saft geschmeckt. Wir danken dir, dass du unsere Kraft und Stärke sein willst. Vor dich bringen wir, was uns bewegt. Wir denken an die Kinder und Jugendlichen in den Flüchtlingslagern dieser Welt, an Kasongo, an Bahati und an viele andere, deren Namen wir nicht kennen. Kinder, die Krieg erlebt haben, die ihre Familien verloren haben und fern von ihrem Zuhause leben. Wir bitten dich, schenk ihnen Menschen, die bei ihnen bleiben, die sie begleiten und ihnen neue Wege eröffnen. Wir denken auch an die vielen Regionen dieser Welt, in denen Gewalt und Krieg den Alltag bestimmen, an Menschen, deren Häuser zerstört werden und deren Leben aus den gewohnten Bahnen gerissen ist. Wir bitten dich um Frieden und um Mut für alle, die sich für Versöhnung einsetzen. Wir denken an die Menschen in unserer Nähe, deren Leben aus den Fugen geraten ist. Kranke, Trauernde, an Menschen in Einsamkeit, an alle, deren Tage schwer geworden sind. Schenke ihnen Trost, Menschen, die ihnen zuhören und die geduldig an ihrer Seite bleiben. Und wir bitten dich auch für uns selbst. Öffne unsere Augen für die Nöte anderer. Schenk uns ein offenes Herz und Worte, die gut tun. Hilf den Trost, den wir selbst empfangen, weiterzugeben. Dir vertrauen wir alles an, das, was wir aussprechen und auch das, wofür uns die Worte fehlen. Amen. Und wir singen, komm Herr, segne uns. Wieder einmal aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.